Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Schön, dass Sie zuhören. Die amerikanische Forschungs- und Bildungseinrichtung mit 21 Nationalmuseen, die Smithsonian Institution, steht unter Druck. Die US-Regierung kontrolliert gerade mehrere Ausstellungen und will amerikanische Geschichte im Zweifelsfall nach eigenem Ermessen umdeuten. Was dieser Eingriff auch für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Deutschland bedeutet, die vor wenigen Monaten noch die Zusammenarbeit mit der Smithsonian Institution verlängert hat, das erfahren Sie von Präsidentin Marion Ackermann. Es geht um ein abgesagtes Theaterstück in Osnabrück, eine neue Bluesoper in Hamburg, um das Remake vom Remake, den neuen Film Kanu des Manitou. Ja, und dann sprechen wir über den besten Ort in der Stadt für heiße Sommertage, über Bibliotheken. Die Smithsonian Institution ist mit 21 US-amerikanischen Nationalmuseen der größte Museumsbund weltweit. Auch Forschung und Bildung spielen eine zentrale Rolle. Aber die Arbeit des Museumsbunds hat sich seit dem Beginn der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump stark verändert. Wie in vielen anderen Kultureinrichtungen wurde durch den Druck eines neuen Trump-Dekrets Ende Januar die Abteilung für Diversität geschlossen. Seit März versucht Trump auch aktiv in die Geschichtsschreibung einzugreifen, die amerikanische. Gestern wurden dann Pläne zur inhaltlichen Kontrolle durch die US-Regierung bekannt. In einem Brief an die Smithsonian Institution kündigte das US-Präsidialamt unter anderem an, man habe 120 Tage Zeit, um sogenannte, wie es im Brief heißt, polarisierende oder ideologisch beeinflusste Sprache durch einheitsstiftende, historisch korrekte und konstruktive Beschreibung zu ersetzen. Heute Nachmittag habe ich mit Marion Ackermann gesprochen, der Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Hallo Frau Ackermann.
Hallo, ich grüße Sie.
Die 8 Smithsonian-Museen, die in diesem Brief adressiert wurden, die ja übrigens auch sehr beliebt beim Publikum sind, echte Magneten, aber auch die Forschungseinrichtungen, die hier dazugehören, wie seriös können die denn mit diesen neuen Vorgaben oder dieser Ankündigung der US-Regierung weiterarbeiten?
Ja, das ist natürlich genau gegen den Charakter dieser Museen gerichtet, die tief auf Forschung basiert sind. Also die SBK in Berlin zum Beispiel, wir haben eine Kooperation in Bezug auf die Provenienzforschung. Und Sie wissen ja, Provenienzforschung ist unheimlich komplex. Da kommt es auf jede Mikrogeschichte an. Das sind jahrzehntelange Forschungen, sehr präzise. Und naja, wenn man das Ganze sozusagen glätten will auf eine reine Beschreibung, die nur positiv ist und einheitsstiftend, das ist sozusagen das Gegenteil von dem, was eine differenzierte, tiefe Forschung eigentlich als Ergebnis hervorbringt.
Verstehe ich Sie dann richtig, dass wenn diese Ankündigungen jetzt wirklich durchgesetzt werden, die Provenienzforschung beispielsweise gar nicht mehr richtig möglich ist?
Das können wir ja auch noch nicht so richtig abschätzen. Wir beobachten das ja nur aus der Ferne. Aber ich finde grundsätzlich jede politische Einflussnahme auf Museen nicht akzeptabel. Also diese Freiheit von Wissenschaft und Kunst, die wir ja zum Glück auch tief in unserer Verfassung verankert haben, die muss natürlich auch gerade für unsere Partner in Amerika gelten. Es ist so, dass wir ja auch durch die Erfahrungen des Nationalsozialismus in Deutschland und natürlich auch des DDR-Systems einfach auch Schutzmaßnahmen errichtet haben. Also das föderale System mit der Kulturhoheit der Länder ist ja eben auch eine ganz entscheidende Strategie gewesen, derjenigen, die die Verfassung geschrieben haben, diesen Schutz und Freiheit der Kultur und der Wissenschaft zu bewahren. Ja, und muss man das grundsätzlich verurteilen, wenn eine starke politische Einflussnahme ausgeübt wird.
Wenn wir jetzt hier aus der Ferne in unserem Team bei Fazit beispielsweise recherchieren und Personen aus der amerikanischen Museumswelt suchen, die sich zu diesen aktuellen Vorgängen äußern, dann machen wir da die Erfahrung, dass sich aktuell wenige aus der Deckung wagen möchten oder können. Was hören Sie von Betroffenen aus den USA?
Ja, ist mir auch aufgefallen. Ich werde im Oktober in Washington sein. Wir werden dort ein internationales Meeting haben, wo die Direktorinnen und Direktoren von 50 großen Museen weltweit zusammenkommen. Da bin ich mal sehr gespannt. Und das machen wir auch ganz bewusst, um einfach da zu sein, um Solidarität zu zeigen. Aber natürlich gibt es viele Länder in der Welt, die nicht nach unseren demokratischen Kriterien regiert sind und wo wir trotzdem, wir machen dann so vielfältige Kooperationen. Wir glauben einfach daran, dass Wissenschaft und Kultur nochmal tiefere Verbindungen knüpfen, die auch ein bisschen unabhängig von von Tagespolitik sind. Und dass es umso wichtiger ist, diese Verbindungen zu stabilisieren und noch intensiver zu pflegen.
Das heißt, Sie versuchen also auch gerade in diesen Tagen nah dran zu bleiben, den Kolleginnen und Kollegen zu schreiben, zu telefonieren? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, auf jeden Fall. Es sind ja gerade auf den Arbeitsebenen, also den Mitarbeitenden der Einrichtungen, nicht nur in Smithsonian oder National Gallery in Washington, sondern auch in New York, in Los Angeles, in San Francisco, in Philadelphia, überall sind intensivste Kontakte. Meine Amerika war immer ein ganz entscheidender Partner für uns, der gerade uns auch im Bereich Forschung auch in vielen voraus war. Also diese Exzellenz, die wir in amerikanischen Instituten bis heute vorfinden, ist uns immer auch Antrieb gewesen. Ja, schauen Sie nur mal aufs Getty und auch das Mäzenatentum. Also es gibt so viele Aspekte, die nach wie vor Modell und Vorbild für uns sind. Und von daher, wir machen da weiter. Und ich glaube, unsere Kolleginnen und Kollegen lassen sich auch nicht erschüttern. Das ist erstmal eine Ankündigung. Jetzt muss man erstmal gucken, was passiert. Aber natürlich ist es wichtig, dass man betont, dass die Vermittlung von Geschichte und von Kultur nicht auf einem harmonischen, einheitsstiftenden Gedanken nur reduziert werden kann. Es geht eben darum, die Bedeutungsräume weit zu öffnen. Die Ambiguität von Kunst ist ganz wichtig, um Deutungsspielräume zu öffnen. Und das bedeutet, dass die Arbeit von Museen dazu da ist, um die Vielfalt der Meinungen hervorzubringen und auch nebeneinander zu stellen. Das ist Demokratie. Und sie nicht zu glätten zu einer einzigen. Und dann vielleicht auch noch eine Meinung der Mehrheitsgesellschaft. Gerade die Museen sehen sich ja auch zuständig für Minderheiten. Wir sprechen auch von den untold stories, ja, von den unterdrückten Geschichten, die oft in Archiven abgelagert werden, aber doch für immer bewahrt werden und irgendwann wieder zum Vorschein kommen.
Anfang des Jahres wurde jetzt ja trotzdem immer deutlicher, dass US-Präsident Trump Einfluss auf Museen nehmen möchte. Er beabsichtigt eben unter anderem Ausstellungen, Publikationen und damit eben auch die Darstellung der amerikanischen Geschichte in seinem Sinn zu ändern. Und sie haben dann im März mit ihrem Vorgänger Hermann Patzinger ein gemeinsames Statement veröffentlicht, ihre Solidarität mit den Menschen vor Ort bekundet, mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Wie war denn die Resonanz darauf in Amerika? Wurde das wahrgenommen?
Ja, es wurde überall wahrgenommen. Man hat sich auch sehr bei uns bedankt. Wir hatten ja dann zu Hermann Patzingers Abschied und zu meinem Einstieg ein wissenschaftliches Kolloquium, wo auch Kollegen und Kolleginnen vom Smithsonian da waren. Und wir fanden es auch unerträglich, dass es so still blieb. Wenn man die Stimme nicht mehr erhebt, dann stimmt auch was nicht. Also wir dürfen nicht still bleiben. Also wir müssen schon darauf verweisen, dass Kultur und Wissenschaft eben nur gedeihen kann, wenn man ihnen diese Freiheit lässt. Und dass wir darum kämpfen werden.
Können Sie denn jetzt als Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz mehr tun, als nur warme Worte rüberzuschicken, die Solidarität zu bekunden?
Ich glaube ja zutiefst daran, dass wir immer die Möglichkeit haben, jenseits der Oberfläche auch über die Mittel von Kunst, Kultur und Wissenschaft andere Narrative und Subtexte öffentlich wirksam werden zu lassen. Also entweder machen wir es oder dort werden andere Kollegen in anderen Orten, die vielleicht ein bisschen mehr Freiheit haben, das machen. Die Welt ist zu sehr verflochten. Wir wissen zu viel. Man kann diese Geschichten nicht unterdrücken. Also wenn es zum Beispiel um die Geschichte der Indigenen geht oder auch um Kritik an Verhalten in Kolonialzeiten etc. Es ist nicht mehr möglich zu schweigen und es nicht zu erzählen. Es ist im öffentlichen Bewusstsein weltweit und von daher sind wir auf eine Weise auch gelassen und beobachten das alle, aber es wird dann an anderen Orten erzählt werden. Sie erinnern sich an den schrecklichen Brand in Rio de Janeiro, als die ganze Sammlung verbrannt ist und dann festgestellt wurde, dass ausgerechnet die Kultur der Indigenen nicht digital gesichert worden war. Das ist natürlich was ganz Furchtbares, wenn sozusagen für immer unwiederbringlich ein Teil der Erzählung verloren geht und die Belege und die Dokumente. Aber das ist ja halt bei den Museen, um die es geht, Smithsonian, die haben ja die Sammlungen. Das Wissen ist gespeichert in den Objekten, in den Archiven.
Wenn Sie dann im Oktober nach Washington reisen werden, was sind Ihre Ziele für diesen Aufenthalt?
Ich bin erstmal sehr gespannt. Es geht ja immer um die People-to-People-Begegnungen, dass man die Chance hat, miteinander zu sprechen, sich vor Ort oder selbst einen Eindruck zu verschaffen. Und ich würde sagen, seit 5 bis 10 Jahren gibt es eine Intensivierung dieses Zusammenarbeitens weltweit, auch aus Ländern, wo die Kultur und Wissenschaft noch ganz anderer Weise Schwierigkeiten hat, sich zu entwickeln. Und ach, das stimmt mich einfach so froh und optimistisch. Und da entsteht eine ganz eigene Kraft und Macht auch.
Eine zuversichtliche Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Vielen Dank, Marion Ackermann, für das Gespräch und noch einen schönen Abend.
Ja, vielen Dank, Frau Ölschläger.
Longing to Tell. Schwarze Frauen sprechen über Sexualität und Intimität. So heißt ein Erzählband der amerikanischen Autorin Trisha Rose. Als Soziologin beschäftigt sie sich außerdem mit Rap, Hip-Hop und schwarzer Kultur. Und diesen Forschungsschwerpunkt teilt sie mit der Wissenschaftlerin, Musikerin und Aktivistin Akua Naro. Ja, und die wiederum hat gemeinsam mit dem Komponisten Tyshawn Sorey und der Dramaturgin Anta Helena Recke den Erzählband Longing to Tell als sogenannte Bluesoper inszeniert. Heute Abend hat die Premiere in der Hamburger Kulturfabrik Kampnagel stattgefunden. Und für Fazit war Kritikerin Katrin Ullmann dabei. Hallo nach Hamburg.
Hallo.
Die Dramaturgin Anta Helena Recke hat Anfang der Woche hier im Deutschlandfunk in der Sendung Kompressor über das Projekt gesprochen und wir hören mal einen kleinen Ausschnitt rein.
Ich hoffe sehr, dass die Leute, die uns besuchen kommen, sich von der Musikalität des Abends vor allem tragen lassen. Also ich glaube, oft ist es gar nicht so einfach, sich jetzt als europäisches Publikum direkt mit US-amerikanischen Geschichten und Sprachen direkt zu verbinden. Hier allerdings haben wir das große Glück, wirklich auch große Musik einfach zu haben im Raum, die das alles zusammenhält und trägt und die Welten erschafft, in die wir uns begeben können.
Das hat Anta Helena Recke gesagt. Ging der Wunsch der Dramaturgin heute Abend auf? Hat sich das Publikum auf Kampnagel wirklich auf diese Bühnenwelt eingelassen?
Naja, musikalisch wahrscheinlich schon, zumindest gegen Ende. Aber ich fand vor allem inhaltlich hat es der Abend dem Publikum wirklich nicht gerade leicht gemacht. Es werden insgesamt 17 Kapitel erzählt aus einer Geschichte aus dem Buch, aus dem Erzählband. Und ab Kapitel 4 ungefähr begann das große Rascheln nach den Abendzetteln. Denn darauf gab es dann ein Handlungsleitfaden, der die Ereignisse der einzelnen Kapitel zusammengefasst hat. Das war natürlich ein bisschen schwierig, die dann wiederum im dunklen Zuschauerraum zu lesen. Aber etliche haben versucht, sich daran zu orientieren. Also ich fand so gerade dramaturgisch war da wenig zu holen und hat der Abend die Zuschauer nicht gerade abgeholt.
Dann bleiben wir vielleicht erstmal bei der Musik. Komponist und Multiinstrumentalist Tyshawn Sorey habe ich angesprochen. Akua Naro natürlich mit ihrem Spoken Word Rap, mit ihrem Gesang. Dann war auch noch das Hamburger Ensemble Resonanz mit dabei, also ein Streichorchester. Und das klang dann zum Beispiel so.
She sing to me from the corner of the room. Real slow, real vibrant. Like she want me to take it all in. She don't want me to miss nothing.
You ain't never gonna be nothing.
And then I open my eyes. I figured, shit, if I ain't never gonna be nothing, at least I could feel good. I could look good too.
Eine Bluesoper. Ich muss sagen, im ersten Moment hätte ich mir darunter was anderes vorgestellt, vielleicht ein bisschen mehr Gitarren. Was ist da heute musikalisch passiert? Was für Genres wurden da gesprengt?
Das stimmt, es war tatsächlich auch ein Gitarrist auf der Bühne, den man aber kaum gehört, also ich zumindest habe ihn kaum wahrgenommen. Und musikalisch als Bluesopera, das führt vielleicht wirklich ein bisschen in die falsche Richtung. Natürlich ist Akua Naro da mit ihren wahnsinnig schönen lyrischen Texten, das ist wirklich feinste Spoken-Word-Poetry und gerahmt wird sie von drei wirklich tollen Sängerinnen, die sich so zwischen Gospel und Soul bewegen und das schon benannte Ensemble Resonanz spielt mit verstärkten Streichern wiederum eine Art ja, elegische, eher illustrative Filmmusik. Das finde ich so ein bisschen mellow, sagen wir mal. Also es hat wenig Spannungsbogen. Das ist wirklich eher so ein, seicht ist ein böses Wort, aber es hat wirklich was sehr ja, gleichbleibenden Modus. Es hat wenig Steigerungsmöglichkeiten. Es gibt zwischendurch ganz tolle Trompetensoli, ganz toll von Josiah Woodson zu hören. Da fühlt man sich dann wiederum eher an so einen Jazzclub in Harlem versetzt. Also ja, musikalisch bewegt sich der Abend auf so einer gleichbleibenden Ebene, eher so zwischen Blues, Soul und Gospel, aber es tauchen nicht so wirklich gute, spannende, großartige Spannungsbögen auf.
Ich kann mir jetzt aber die Bühne schon etwas besser vorstellen, denn da sind ja wirklich viele Leute beteiligt gewesen. War das dann eher chaotisch oder hatte da jeder so seine Position? Waren alle die ganze Zeit mit dabei?
Ja, das Ensemble Resonanz hat natürlich den ganzen Bühnenraum gerahmt Und für die PerformerInnen gab es kleine quadratische Podeste, auf denen die frontal ausgerichtet vor Notenpulten standen und recht statisch auch performten. Also es gab nur so kleine Gesten, kleine Interaktionen, wo mal pantomimisch was hin und her gereicht wurde. Aber das war alles sehr frontal ausgerichtet und damit auch ein bisschen ermüdend, muss ich ehrlicherweise sagen.
Das ganze musikalische Konzept hat eben auf diesem Erzählband Longing to Tell von Trisha Rose gefußt. Was hat man denn jetzt über die Musik hinaus, über die Biografien der Frauen, die in diesen Erzählungen vorkommen, erfahren?
Ja, wenn man sich gut vorbereitet hatte und wenn man diesen Programmzettel bei Helligkeit einmal durchstudiert hatte, hat man über das Leben einer gewissen Linda Ray, die Lebensgeschichte einer gewissen Linda Ray erfahren, die als Teenagerin schwanger wird, immer wieder an gewalttätige Männer gerät, bald drogenabhängig wird, beide ihre Kinder verliert, eben damit auch ihre Hoffnungen und Sehnsüchte und später auch als Sexarbeiterin tätig wird und ein paar Mal vor Gericht landet. Sich aber wieder sehnt nach so einem finanziell abgesicherten bürgerlichen Leben, was nicht in Erfüllung geht oder nur, immer nur teilweise. Also der Abend ist, wie gesagt, als Blues Opera gelabelt, aber ich würde eher sagen, es hat so ein Gefühl von einem Requiem oder einer Passion. Also eher die Erzählung eines Leidenswegs, der dann vom Rezitativ immer geführt wird, den eben die Antora Nau macht.
Und wie war das denn dann am Ende? Sie scheinen jetzt etwas nachdenklich. Wie hat das Publikum reagiert?
Ja, gegen Ende, also der letzte Song ist tatsächlich so ein Song, der dann zum Mitklatschen anregt und da geht das Hamburger Publikum total mit und fängt an mitzuklatschen und es gab am Schluss tatsächlich auch Standing Ovations für die Gesamtleistung und auch, glaube ich, für den Mut, eine schwarze Geschichte auf die Bühne zu bringen, auf die große Bühne, auf Kampnagel. Da war das Publikum, glaube ich, schon sehr angefasst, würde ich sagen. Aber ich habe auch sehr viele Kritischen dann später im Festgarten gehört, die gesagt haben, mich hat das nicht so abgeholt und die Geschichte, die erzählt wird, ist ja jetzt auch nicht, ohne sie zu schmälern, aber sie ist ja nicht wirklich neu. Also es hat jetzt nicht wirklich zu neuen Erkenntnissen geführt. Deswegen würde ich sagen, es war vielleicht so ein inhaltlich eher eine gemischte Wahrnehmung, aber musikalisch vom Stimmungsmoment her sind die Leute am Schluss schon mitgegangen, ja.
Also Longing to Tell gibt's in Hamburg im Rahmen des internationalen Sommerfestivals auf Kampnagel noch zweimal zu sehen und zu hören. Morgen und am Samstag dann jeweils um 19.30 Uhr. Vielen Dank für das Gespräch und noch einen schönen Abend, Katrin Ullmann.
Danke.
Eigentlich sollte die neue Saison am Theater in Osnabrück mit einem Stück starten, das sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche thematisiert. Das Team um Regisseur Lorenz Nolting und die Dramaturgin Sophie Beuthen hatten sich vorgenommen, den antiken Ödipusstoff als Ausgangspunkt für ihre Inszenierung zu nutzen. Und dann kam es zu Krach zwischen Intendant und Team, der Stückabsage und Kündigung. Michael Lages ist das für Fazit mit einer Chronik der Ereignisse.
Sehr knapp wurde Ende Juni mitgeteilt, dass die Arbeit an Ödipus Exzellenz beendet worden sei, nach den ersten zwei Probenwochen und unüberbrückbarer Differenzen wegen. Über den Umgang des Teams um Dramaturgin Sophie Beuthen und Regisseur Lorenz Nolting mit dem Reizthema des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche. Größere Aufmerksamkeit rief erst der öffentliche Widerspruch vom Regisseur Nolting hervor. Auf der Durchreise in Hannover erzählt er die Chronik der Ereignisse, wie er sie erlebt hat.
Und an einem Dienstag ging es dann los mit dem Verbot. Dann kam die große Sitzung, wo der Intendant sagte, ihr missbraucht mich, ich bin körperlich beschmutzt. Wo er dem Ensemble uns drohte mit dem Wort, ich habe euch alle unter Vertrag, das ist mein Theater. Und uns dann am Ende gekündigt wurde und wir auch noch als Terroristen beschimpft wurden, dann vorm Ensemble. Wir waren ja nicht mehr dabei, es hat uns das Ensemble dann berichtet, dass die Intendant sofort runterging nach der Kündigung und sofort sagt, das war ein Terroranschlag auf mich. Ja.
Intendant Ulrich Muckrusch greift im Gespräch weiter zurück.
Also wir haben das Team beauftragt mit Ödipus und das Team wollte das Thema Ödipus mit katholischer Kirche Missbrauch verschneiden. Das haben wir aktiv befürwortet, haben gesagt, prima, mach das. Zu Beginn der Probenzeit gab es einen ersten Teil. Der erste Teil hat die Narrative behandelt, wie Vertuschung stattfand.
Der Streit begann danach, nach der ersten Probe von Teil 2.
Der zweite Teil hätte ein Gottesdienst sein sollen. Und dieser Gottesdienst war, zumindest jetzt in der Schriftform, so, dass er 1:1 komplett einen christlichen Gottesdienst von A bis Z nachgebaut hat. Das aber ohne, und das ist der Kasus Knaxus, ohne künstlerische Überformung, ohne irgendeine Form von Gestaltung. Das fand ich einfach nicht adäquat. Das fand ich auch künstlerisch einfach zu dünn.
Er habe auf Veränderung gehofft, sagt der Intendant.
Deswegen habe ich gesagt, das bitte so nicht, aber guck doch, wie eine Form sein kann. Das haben wir dann versucht, Aber leider ist ab dem Moment das Gespräch abgerissen. Das heißt, das Team hat in dem Moment nur noch gesagt, okay, wenn das nicht sein soll, dann wollen wir absolute Kunstfreiheit oder nichts. Absolute Kunstfreiheit heißt, wir machen, was wir wollen und du darfst maximal zur Generalprobe kommen.
Lorenz Neulting ist derweil noch immer zutiefst erschreckt über die Härte, die dem künstlerisch arbeitenden Team am Kulminationspunkt der Auseinandersetzung entgegenschlug.
Ich bin sehr katholisch sozialisiert. Ich konnte es auch nicht verstehen, weil da so eine große Machtgeste auf einmal im Raum war und auch so eine Gewalt in der Sprache, so ein Feudalherrscher-Gehabe, sage ich mal, das kam völlig überraschend.
Der Intendant dagegen sah sich, so sagte er, einem Team gegenüber, das die Zusammenarbeit verweigerte.
Das ist wichtig, weil es macht klar, dass nicht irgendwie ein allmächtiger Intendant ein junges kreatives Team gefeuert hat, sondern dass ein Team ab einem gewissen Zeitpunkt die Zusammenarbeit verweigert hat.
Keine gemeinsame Basis sah das Team um Neulting in dem Kompromisspapier, das Intendanz, Schauspielleitung und Dramaturgie vorlegten und das Mokrusch so beschreibt.
Wir haben ihnen ein Schriftstück angeboten und gesagt, schau mal, wir geben dir schriftlich, dass ein Gottesdienst gezeigt werden kann. Aber die Symbole werden nicht diskreditiert. Ja? Und die Antwort darauf war auf dieses Angebot, nein, du darfst nicht auf die Probe kommen, du darfst das nicht kommentieren und dann kannst du am Schluss entscheiden, ob es zur Premiere kommt. Das ist das Einzige, was wir dir zugestehen. Und da habe ich gesagt, gut, das kann ich in meiner Gesamtverantwortung als Intendant einfach nicht annehmen. Tut mir leid.
Lorenz Neulting hingegen sah in diesem Papier einen Angriff auf die Freiheit der Kunst.
Es ist nichts Verbietenswürdiges, was wir gemacht haben. Nichtsdestotrotz ist es natürlich der absolute Horror, weil sich zeigt, dass diese sicheren Orte nicht sicher sind.
Dominikus Meyer übrigens, im vorigen Jahr vom Papst, in der Nachfolge des zurückgetretenen Vorgängers Franz Josef Bode zum neuen Bischof von Osnabrück ernannt, sowie das Bistum insgesamt haben sich zum Theaterkonflikt inhaltlich nicht geäußert, nur darauf hingewiesen, dass kirchliche Mitarbeiter keinerlei Einfluss genommen hätten auf den Fall. Am letzten Tag im August hätte die Premiere stattfinden sollen. Für den kommenden Donnerstag plante das Theater quasi als Ersatz für das Stück einen Gesprächsabend über sexuellen Missbrauch in der Kirche. Auch Karl Hauke sollte sprechen, Vertreter der betroffenen Initiative Eckiger Tisch und sowohl an der großen Osnabrücker Studie zum Thema beteiligt, als auch dramaturgischer Berater im Team für Ödipus Exzellenz. Nach der Absage des Stückes durch das Theater hat Hauke seinerseits dem Theater abgesagt. Er nimmt lieber an einer Art kleiner Demo teil, die das Team um Neulting mit der Giordano Bruno Stiftung plant, am selben Abend am kommenden Donnerstag. Nicht im, sondern vor dem Theater.
Also Absagen über Absagung. Die Inszenierung Ödipus Exzellent wird nicht stattfinden, Ende August am Theater in Osnabrück. Das war ein Beitrag von meinem Kollegen Michael Lages.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach jahrelangem freiem Eintritt müssen Besucherinnen und Besucher des Berliner Humboldt-Forums künftig für mehr Ausstellungen Geld zahlen. Ab 3. Oktober wird auch für das Ethnologische Museum und das Museum für asiatische Kunst Eintritt fällig, wie die Betreiber mitteilten. Dann soll es ein Kombiticket für insgesamt 5 Ausstellungen geben. Die Einführung von Eintrittspreisen sei notwendig, um das bestehende Angebot auf hohem Niveau zu erhalten, regelmäßig zu erneuern und punktuell zu erweitern, hieß es in der Mitteilung. Das Humboldt-Forum im wiederaufgebauten Schloss an der Spree ist ein großes Kulturzentrum, das mehrere Ausstellungen unter einem Dach zeigt. Das Ethnologische Museum und das Museum für asiatische Kunst konnten in den vergangenen 3 Jahren kostenlos besucht werden. Das Deutsche Literaturarchiv in Marbach hat den Nachlass des Frankfurter Schriftstellers und Künstlers Franz Monn erworben. Monn, der 2022 mit 95 Jahren starb, war einer der führenden Vertreter und Theoretiker der Avantgarde. Seit den späten 1950er Jahren wurde er mit experimentellen Dichtungen, Hörspielen und Rauminstallationen international bekannt. Zum Nachlass gehören Werkmanuskripte, Notizhefte, audiovisuelle Materialien und Collagen, wie das Literaturarchiv mitteilte. Aber auch Korrespondenz mit europäischen Avantgardisten des 20. Jahrhunderts wie Jürgen Becker, Hilde Domin und Ernst Jandl sind darunter. Monn wurde für sein Schaffen unter anderem mit der Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt am Main geehrt. Den Karl-Tschucker-Preis des Südwestrundfunks, der als wichtigste Auszeichnung für Radiokunst gilt, erhielt er 3-mal. Während in Gaza palästinensische Gebäude, Orte und Menschen durch den Krieg von Zerstörung und Auslöschung bedroht sind, hat das palästinensische Museum im Westjordanland seine digitale Sammlung weiter ausgebaut. Rund 6000 historische Dokumente aus dem Bestand seien nun digitalisiert und online abrufbar, wie das Museum in Bir Said mitteilte. Die neue Sammlung enthalte seltene und wertvolle Materialien über bedeutende palästinensische Kultur- und Kunstschaffende, hieß es. Dazu zählten unter anderem Biografien und Übersetzungen. Das digitale Archiv diene als Referenz, anhand derer sich zentrale Meilensteine der Geschichte Palästinas nachvollziehen lassen, so das Museum. Das Toronto International Film Festival hat einen Dokumentarfilm über den Angriff der Hamas auf Israel im Jahr 2023 aus seinem Programm genommen. Der Film »The Road Between Us – The Ultimate Rescue« des kanadischen Filmemachers Barry Average erzählt die Geschichte eines pensionierten israelischen Generals, der versucht, seine Familie und andere während des Angriffs vom 7. Oktober zu retten. Die Einladung des Films sei zurückgezogen worden, da es sich um ein hochsensibles Thema handle und nicht alle Bedingungen für eine Teilnahme erfüllt wurden. Darunter die rechtliche Freigabe des gesamten Filmmaterials, erklärte das Festival. Die Filmemacher kritisierten die Ausladung als Zensur. Der Geschäftsführer des Festivals will nun mit ihnen an einer Lösung arbeiten.
Bibliotheken als Zukunftsorte.
An einem Sommertag wie heute wünscht man sich ja am liebsten ans Meer oder an den See. In einer großen Stadt könnte da vielleicht ja auch eine kühle Bibliothek Abhilfe schaffen. Ein Ort, an dem man sich aufhalten kann, ohne etwas kaufen zu müssen. Mit jeder Menge Literatur, Inspiration, anderen Menschen, mit denen man in Kontakt kommt, Medien, vielleicht sogar einem kleinen Café, einer Reparaturwerkstatt, Musikinstrumenten. Diese Liste könnte ich jetzt lange weiterführen, denn allein in dieser Woche haben wir bei Fazit in unserer Sommerreihe ganz verschiedene Bibliotheken und Konzepte vorgestellt. Aber wie stampft man eigentlich so einen Ort aus dem Boden? Einer, der schon einige Bibliotheksbauten geschaffen hat, ist der Berliner Architekt Max Dudler und mit dem bin ich jetzt verbunden. Hallo.
Guten Tag.
Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie eine neue, moderne Bibliothek gestalten?
Ja, Bibliotheken sind Orte der Begegnung, Orte der Wissenschaft, Orte des Lernens, aber auch Orte, wo sich die Leute austauschen können. Ich denke mir, es ist immer wichtiger in einer Zeit, wo viele Probleme auf uns zukommen und die auch teilweise gelöst werden, denke ich mir, dass Orte in einer Stadt sein müssen, die Qualität haben, wo sich die Leute auch begegnen können, rumhängen können, diskutieren. Aber ich finde es wichtig, dass es also in einer belebten Stadt wie Berlin, zum Beispiel bezogen auf die Humboldt-Universitätsbibliothek, dass man Orte vorfindet, die auch Ruhe ausstrahlen für Gedanken, für Konzentration, aber auch für das Leben, für den Austausch mit vielen anderen Menschen.
Das ist ja eigentlich ein ziemlich großes Spannungsfeld. Einerseits die Ruhe, andererseits dieser lebendige Ort, an dem man mit anderen in Kontakt kommt, kommuniziert, oder?
Ja, und das ist auch das Interessante. Sie wissen, dass so Bibliotheken sind wie so Bausteine in einer Stadt, wo eine gewisse Qualität ausstrahlt. Ich denke mir, dass die Städte müssen eigentlich auch insgesamt so denken, dass man unterschiedliche Orte hat, wo man sich treffen kann. Dieser Widerspruch von Konzentration und Leben, das macht ja Stadt aus.
Und wie sieht dieser Widerspruch dann jetzt in einem Gebäude aus bei Ihnen?
Das sieht so aus, dass Orte, wo so die Konzentration sehr gut orientiert ist, bezogen auf einen Gesamtort wie eine Bibliothek, wo die Orientierung richtig ist, wo die über Treppen geht man hoch in die einzelnen Lesesäle. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es wieder Räume, die völlig getrennt sind von der Bewegung von Studierenden und Menschen, die die Bibliothek besuchen. Auf diese Trennung muss auch da sein. Das denke ich mir, das ist sehr wichtig. Aber es geht ja immer darum, wie auch im städtebaulichen Sinne, dass man versucht, so unterschiedliche Orte zu definieren. Wo wir vor 20 Jahren die erste Bibliothek gebaut haben, haben wir gesagt, Dudler, wir brauchen keine Bibliothek mehr. Wir haben das alles im Internet drin oder im Computer. Was ist passiert? Wir bauen seit 20 Jahren, ich glaube, die 16. Bibliothek. Da sieht man, dass die Menschen irgendwie auch das brauchen. Darum gehören Bibliotheken auch in die Mitte einer Stadt, in eine gewisse Urbanität. Und dass es auch irgendwie diese Öffentlichkeitscharakter auch hat.
Ja, jetzt sprechen Sie gerade dieses Beispiel von vor 20 Jahren an, wo man jetzt natürlich ein bisschen schmunzeln muss bei dieser Kritik. Aber ja, wer weiß, ob es in 50 Jahren überhaupt noch um Bücher geht in Bibliotheken. Ich glaube, wir können da alle nicht in die Glaskugel schauen. Aber ich frage mich, wie man so einen Ort konzipiert, ohne zu wissen, wie sich eben die Aufgaben und Nutzungsmöglichkeiten für das Gebäude in Zukunft verändern werden. Wie gehen Sie an so ein Projekt ran?
Ich glaube, wenn Sie gute Räume schaffen, wo eine gewisse Flexibilität hat, auch eine Bibliothek muss sich ändern können, wie ein Museum, wie öffentliche Räume auch flexibel dargestellt werden müssen, wie auch Bürolandschaften, Wohnungen heutzutage. Sie müssen in der Architektur auch flexibel denken in die Zukunft. Und wenn Sie die künstliche Intelligenz ansprechen, bezogen auf die Bibliothek, ich denke mir, die Bibliothek ist ein Vorreiter seit 1442, eine der ersten Bibliotheken, wo in Italien unten gebaut worden ist. Das sind natürlich auch die Vorreiter von der künstlichen Intelligenz, wo gesammelt wird und das weiter verbreitet hat an die Menschheit. Und sie brauchen trotzdem Orte für Menschen, die sich treffen können. Ich glaube, die Menschen müssen viel mehr wieder miteinander diskutieren, miteinander umgehen und auch Freude dran haben.
Und was tun Sie da ganz konkret in Ihren Räumen, um ja diesen Austausch auch zu fördern für die Menschen?
Ja, das ist immer schwierig, Architektur zu erzählen, wie das geht. Aber ich versuche aber Räume, die so einerseits zeitlose Architektur darstellen und nachhaltig ist. Wir bauen sehr viel mit Holz, das nicht unbedingt immer das Richtige ist, aber in den meisten Fällen schon. Wir bauen auch in dem Sinne, dass es auch diese Flexibilität darstellt, dass man auch Räume verändern kann für die Zukunft. Boulez hat einen wunderschönen Bibliotheksentwurf gemacht in Paris für die Nationalbibliothek. Das ist ein öffentlicher Raum, wo die Menschen das erste Mal wieder als Gesellschaft da eintreten konnten. Also nur in der Vision natürlich. Aber dieser Raum ist heute noch für mich und für viele Architekten irgendwie so eine Basis für die Zukunft einer Bibliothek.
Gehen Sie denn selbst auch regelmäßig in Bibliotheken?
Ja, wenn ich Zeit habe schon, weil es immer schön kühl ist zum Arbeiten, kann man auch hingehen. Das ist das, was Sie auch angesprochen haben. Die sind immer sehr gut temperiert.
Ja, eine Insel in der warmen Großstadt im Sommer, genau. Und im Winter ist es warm. Vielen Dank, Herr Dudler, für das
Wunderbar.
Gespräch hier bei Fazit.
Ja. Okay, gut, fein. Merci, vielen Dank.
Der Film ist einer der deutschen Blockbuster. Vor fast 25 Jahren sind 12 Millionen Menschen ins Kino geströmt, um eine Parodie einer Filmreihe aus den 60er Jahren zu sehen. Es ging um die Winnetou-Filmreihe und beim damaligen Blockbuster hat es sich um Michael Bulli-Herbigs Komödie »Der Schuh des Manitou« gehandelt. Und auch ein knappes Vierteljahrhundert später scheint die Begeisterung vieler Menschen in Deutschland für die Geschichten aus dem wilden Westen Nordamerikas, wie Autor Karl May das damals beschrieben hat, zu bestehen. Jetzt ist der Nachfolger der Komödie von damals, das Kanu des Manitou von Herbig, in die Kinos gekommen. Matthias Dell hat mit heute in Deutschland lebenden Native Americans über den Film und das Phänomen Winnetou gesprochen.
Es ist lange her. Ein neues Kapitel hat begonnen.
Behauptet der Trailer von Das Kanu des Manitou ziemlich kühn angesichts eines Sequels, das dem Kassenerfolg von vor 25 Jahren hinterherrennt. Und auch wenn dieses Mal Ureinwohner aus den USA mitwirken, wie der Schauspieler Alan Tafoya, die Lust, sich mit dem Film zu beschäftigen, ist gering bei in Deutschland lebenden Native Americans wie Red Haircrow.
Das Gefühl bei mir und anderen, mit denen ich darüber gesprochen habe, ist vor allem, dass wir das nicht einmal mehr beachten oder wirklich darüber nachdenken, weil wir wissen, dass es immer Menschen geben wird, die vorsätzlich rassistische Dinge tun.
Red Haircrow ist Schriftsteller und Psychologe. Geboren in Deutschland als Sohn eines schwarzen US-Soldaten und einer indigenen Mutter, wuchs er in einem Cherokee-Gebiet in den USA auf. Deswegen wird er, wie von mir auch, zumeist auf Englisch adressiert, obwohl er seit fast 20 Jahren in Deutschland lebt. 2018 hat er selbst einen Film gemacht über die weiße deutsche Begeisterung für die sogenannten Indianer. Forget Winnetou, Loving in the Wrong Way.
Eine der Sachen, die mich am meisten überrascht hat, wenn man bedenkt, dass wir 2018 hatten, wie viele Menschen damals und bis heute sagen, sie hätten keine Ahnung gehabt, dass es sich um rassistische Praktiken handelt oder um eine Feier von Kolonialismus, von Stereotypen und Diskriminierung.
In Forget Winnetou kommen Native Americans zu Wort, die mit den Fantasiebildern konfrontiert sind, die über sie kursieren. Wie Gerald Dittmer.
Da kommt ein Indianer. Alle wussten einfach nur, der Indianer. Also ich war gar nichts anderes außer der Indianer. Da war ich ein Teenager und ein Kind. Das hat eigentlich gar keine Rolle gespielt. Ich habe mich einfach als mich gefühlt. Aber auf einmal wurde ich immer als der Indianer bezeichnet. Also wenn du dich verletzt, dann tut es dir weh. Und wenn es dir weh tut, weinst du vielleicht. Und wenn dann jemand kommt und sagt, aber du bist ein Indianer, alles nicht so schlimm. Also, dann ist es so ein bisschen, nein, du bist ein Idiot und es tut weh.
Die weiße deutsche Indianerbegeisterung erklärt der Amerikanist Hartmut Lutz in Forget Winnetou mit Blick auf die ikonischen Karl-May-Verfilmungen aus den 1960er Jahren, nicht lange nach dem Ende der Nazi-Diktatur.
Sich mit Indianern zu beschäftigen, ist für Deutsche ein ziemlich schuldfreier Raum. Es sind keine Hereros, es sind keine Juden, es sind keine Sinti oder Roma, es sind Leute, die weit, weit weg sind, an deren Enteignung man als Nation nicht beteiligt war. Indianertümelei schützt überhaupt nicht vor Rassismus.
Die deutschen Projektionen mögen voller Wohlmeinen sein und liebevoll. Die Bereitschaft, sie zu hinterfragen, ist, vorsichtig gesagt, schwach ausgeprägt. Das musste auch Red Hargrove mit seinem durch Spenden finanzierten Film erfahren.
Nachdem ich den Dokumentarfilm gemacht hatte, stellte sich heraus, dass es kein deutsches Filmfestival gab, das ihn zeigen wollte. Selbst diejenigen nicht, die sagten, sie seien aufgeschlossen oder würden solche Filme annehmen. Kein einziges.
Schmerzhaft für die Community war auch die Debatte, die sich im Sommer 2022 um den Film Der junge Häuptling Winnetou entspann. Junge Natives hatten sich auf Social Media geäußert. Deren Kritik an dem Film und einer geplanten Buchveröffentlichung dazu wurde von der Bild-Zeitung und anderen Medien zu einer Verbotsforderung verdreht.
Es war wirklich schrecklich, dieser August 2022. 7 Uhr morgens bekam ich eine Textnachricht nach der anderen von Mitstreitern. Du musst dir klar machen, dass das gerade passiert. Einige der jungen Leute waren sich nicht bewusst, was da auf sie niederging, wie ihre Worte verdreht wurden und dass das nicht im persönlichen, privaten geschah, sondern in aller Öffentlichkeit.
Was Red Hargrove bei all dem positiv stimmt, sind die Menschen, die seinen Film gesehen haben und sich fragen, was sie ändern können.
Wir möchten ihnen zeigen, wie solche Sachen sich in der Gesellschaft auswirken und wie sie selbst zu Veränderungen beitragen können, auch wenn sie keine Native Americans kennen. Aber man kann in seinem eigenen Umfeld etwas tun. Wir möchten ihnen zeigen, dass Stereotype jeder Art ein unterkomplexes Bild von Gruppen zeichnen, egal ob es sich um Natives, Flüchtlinge, Einwanderer, Transmenschen oder wen auch immer handelt.
Das war ein Beitrag von meinem Kollegen Matthias Dell zum Filmstart von Das Kanu des Manitou. Und für alle, die jetzt aber interessiert an der DVD-Auflage von Forget Winnetou, Loving in the Wrong Way sind, gibt es leider eine schlechte Nachricht, die ist nämlich ausverkauft. Aber das Positive, der Film kann für Vorführungen in Kinos oder Veranstaltungsorten gemietet werden. Mehr Infos dazu gibt's im Netz unter redhaircrow.com. Und jetzt verraten wir Ihnen was ganz anderes, und zwar, wie Sie ressourcenschonend Ihren Kopf entlasten können. Mehr dazu in der Kulturpresseschau mit Arno Orzesek.
Die Europäer sollten genau hinsehen, wenn Trump mit Putin das Schicksal der Ukraine auskungelt, denn ihr eigenes steht dabei auch auf dem Spiel, konstatiert der Historiker Martin Schulze-Wessel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Als ob ernsthaft die Gefahr bestünde, dass Europa das Tête-à-tête der beiden Alpha-Männchen, die an diesem Freitag in Alaska ihre Köpfe zusammenstecken, egal sein könnte. Andererseits haben viele westeuropäische Länder die Annexion der Krim 2014 tatsächlich nonchalant hingenommen. Die Krim-Annexion aber war, wie Schulze-Wessel betont, de facto bereits eine Teilung der Ukraine. Und weiter? Mit Blick auf das Treffen zwischen Trump und Putin ist zu befürchten, dass man die Teilung mit einer Nummer versehen muss. Die erste Teilung, der weitere folgen können. Die absolutistische Praxis, sich über Zugehörigkeiten der Bevölkerung und deren Selbstbestimmungsrecht hinwegzusetzen, kündigte Trump unlängst mit der Formulierung an, es werde in der Ukraine zu einem Austausch von Territorien kommen. Dabei handelte es sich um einen Euphemismus, denn es ist nicht zu erwarten, dass Putin seinerseits Gebiete an die Ukraine übergibt. So der FAZ-Autor Schulze Wessel unter dem aussagekräftigen Titel »Alle Macht dem Herrscher«. Die Frankfurter Rundschau zitiert den ehemaligen US-Sicherheitsberater John R. Bolton, der befürchtet, dass der ehemalige KGB-Offizier Putin den US-Präsidenten ein weiteres Mal um den Finger wickeln könnte. An einen so guten Ausgang wie beim Genfer Gespräch zwischen US-Präsident Reagan und KPDSU-Generalsekretär Gorbatschow 1985 mag der FR-Autor Michael Hesse nicht glauben, erzählt aber, wie es damals zuging. 1985 war der Streitpunkt das Weltraumabwehrprogramm SDI, Reagans Krieg der Sterne. 2025 ist es die Frage, ob Russland bereit ist, Truppen zurückzuziehen und ob die USA dafür bereit wären, Sanktionen zu lockern. In Genf half damals die persönliche Chemie. Nancy Reagan sprach von unverwechselbarer Wärme zwischen den beiden Männern. Reagan sagte über seine Absicht beim Gipfel, wir wollten Frieden und die Sowjets hatten nichts zu befürchten. Gorbatschow ergänzte, Kommunist Nummer 1 und Imperialist Nummer 1 versuchten sich gegenseitig zu übertrumpfen, trotzdem führten wir ein offenes, bedeutungsvolles Gespräch. Am Ende ging aus Genf ein Satz in die Geschichte ein, ein Atomkrieg kann nicht gewonnen werden und darf niemals geführt werden. Michael Hesse in der FR. Hängen wir den Mantel der Geschichte in die Garderobe und schlagen die Tageszeitung auf. Unter dem Titel »Noch 148.713 Mails checken« berichtet Johannes Drozdowski, dass das britische Umweltministerium die Briten auffordert, ihre Postfächer zu leeren. Denn merke, das spart nicht nur Ressourcen, sondern befreit auch den Kopf. Drozdowski konzentriert sich dann in ökopädagogischer Absicht aufs Ressourcensparen. Eine Mail zu senden zieht Energie. Bei einer kurzen Mail sind es 0,3 Gramm CO2, die draufgehen. Wenn sie länger ist oder Anhänge hat, ist es entschieden mehr. Nur für Senden. Bitte entscheiden Sie sich jetzt nicht deswegen für einen Brief. Der kommt auf 20 Gramm CO2. Viel wichtiger ist die Überlegung, muss ich diese Mail schicken? Wirklich an so viele Menschen? Wirklich mit Foto? Drozdowski ergänzt, die digitale Raupe Nimmersatt heißt aber KI. Laut einer Studie der University of California und der University of Texas brauchte es 5,4 Millionen Liter Wasser, um ChatGPT-3 zu trainieren. 700.000 Liter Wasser davon allein für die Kühlung der Rechenzentren. Hinzu kommt das, was wir mit unseren Chat-Anfragen weglitern. Die KI ist ein Tausendsasser, na klar. Trotzdem rät der Physiker und Wissenschaftskabarettist Vince Ebert in der Tageszeitung Die Welt zum Regengebrauch des eigenen Kopfes. Es gibt vielerlei Bereiche, wo KI und Digitalisierung uns enorm helfen. Aber ich sage immer, Computer rechnen und Gehirne verstehen. Wenn wir nicht lernen, die Ergebnisse der KI zu interpretieren, wenn wir alle Entscheidungen an den Computer abgeben, dann geben wir unsere eigene Verantwortung und Selbstbestimmtheit ab. Und das ist ein Riesenfehler. Das war es fast für heute. Wir küren nur noch rasch den Neologismus des Tages, der in einer FAZ-Unterzeile auftaucht. Sie lautet Instandhaltung der Überbleibnisse.
Das war Arno Orzesek mit der Kulturpresseschau. Und das war es auch hier bei Fazit in der Kultur vom Tage. Ich bin Charlotte Oehlschlegel und wünsche Ihnen eine gute Nacht.